Und wenn man das Wort im Leben umsetzen kann, weil es in einem wohnt, dann bringt es auch Frucht. Wenn es nur im Verstand ein bisschen steckt, hat man mal gehört, vergisst man wieder, dann bringt es noch nicht dementsprechend die Frucht. Wenn man aber durch wiederholtes Hören, darüber nachdenken, aussprechen, auch bewusst Glauben draufsetzen, dann arbeitet das Wort, dann arbeitet es in deinem inneren Menschen, in deinem Herzen, bis es da dann fest verwurzelt und dann auch Frucht hervorbringt. So hat Jesus gesagt, so glauben wir das und so bleiben wir hartnäckig dran. Es gibt natürlich genügend Kräfte und Leute, die da versuchen, das dir wieder auszureden und auch Gedanken. Die sagen, geht doch gar nicht, kann ja nicht sein, schau hin. Aber das ist der gute Kampf des Glaubens und da bleiben wir dabei. Wir haben doch gelehrt gehabt über das Gesetz des Geistes. Da hatte ich zwischendurch dann bei uns noch eine Lehre draufgesetzt. Das Gesetz des Geistes bringt Segen. Da werde ich jetzt mal den Anfangsteil jetzt gleich nochmal machen, aber dann in die nächste Lehre rein, weil die haben beide nicht so lang und ist eigentlich bloß eine Wiederholung von dem, was wir die letzten beiden Mal gehört haben. Es geht um unseren Römer, Kapitel 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist ein Schlüsselvers aus der Bibel, den musst du dir einprägen und immer wieder, wenn Schwierigkeiten in deinem Leben sich auftürmen, dich auf die Seite des Gesetzes, des Geistes, des Lebens in Christus stellen und bekennen. Also immer wieder auf das Leben in Christus dich stellen, weil das macht das Gesetz des Geistes wirksam. Und in diesem Gesetz des Lebens in Christus ist Segen, ist Lösungen, sind Lösungen drin für die Probleme, für die Widrigkeiten. Und das Gesetz der Sünde und des Todes bringt nur Schwierigkeiten. Also da steckt zwischen Sünde und Tod steckt auch noch Krankheit und Fluch und Missgeschick und Armut und alles drin. Das ist dieser Prozess, das alles auf die Sünde aufgebaut ist. Aber wir wissen, durch Jesu Blut sind wir von der Sünde befreit. Nicht nur unsere Sünden, die wir begangen haben, sind vergeben, sondern wir sind von der Sünde befreit, von der Sünde, die Adam begangen hat, die sich durchgezogen hat durch die ganze Menschheit. Von der sind wir frei und deshalb ist das Gesetz der Sünde und des Todes für uns Christen nicht mehr gültig und darf deshalb auch sich nicht mehr auswirken in unserem Leben. Aber unser Glaube muss das erst richtig erfassen und muss das auch bekennen. Der Glaube braucht ein Werk. Der Glaube muss sich auf das stellen und muss das Gesetz des Geistes, das Leben in Christus, dann auch freisetzen. Also vor dem Römer 8,2 ist bekanntlich auch Römer 8,1, ne? Da heißt es, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann kommt denn das Gesetz, das ist eigentlich, er bezieht sich auf das Zweite. Ne? Das Gesetz des Geistes hat uns frei gemacht von der Sünde und Tod und deshalb gibt es jetzt auch keine Verdammnis mehr für die, die im Gesetz des Lebens in Christus leben. Keine Verdammnis mehr für dich und für mich. Kein, weil ich das und das getan habe, deshalb straft mich jetzt Gott. Nein, Gott ist kein strafender Gott mehr. Gott ist unser liebender Papa, einer, der uns führen und leiten will in Christus Jesus. Vergiss das Alte, vergiss das mit dem ganzen Gesetz und wenn du übertrittst, wirst du gestraft. Aus diesem Bund sind wir ja heraus. Der neue Bund ist gekommen, ist ein viel besserer Bund, heißt es im Hebräerbrief. Weil der Alte hat uns nichts bewirkt, der Alte hat den Menschen nicht verändert. Der hat bloß übertüncht. Also wir sind freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes und deshalb kann es für uns auch keine Verdammnis mehr geben. Es geht nicht. Wenn du in Christus Jesus bist, gibt es keine Verdammnis mehr. Es will dir nur der Teufel einreden oder religiöse Leute. Das alte Gesetz hat kein Recht und keine Gültigkeit mehr und damit auch keine Wirksamkeit mehr, sobald du das im Glauben auch erfassen kannst und proklamierst in deinem Leben. Also tu das. Es wird dir nur zum Segen sein. Sicherlich wirst du Widerstände erfahren, die dir das ausreden wollen, aber lass es nicht zu, überwinde diese Dinge. Weil die Verdammnis ist die Strafe für die Sünde. Und wenn die Sünde aber gesöhnt ist, so wie Jesus die unsere gesöhnt hat, gibt es natürlich auch keine Strafe und auch keine Verdammnis. Jesus wurde an unserer Stelle verdammt. Er wurde regelrecht verflucht, als er am Kreuz hing. Ja, dort war deine Sünde, auf ihn ist sie gekommen. Dort war dein Fluch, dort war deine Armut und so weiter. Und der Heilige Geist soll dir das viel mehr noch offenbar machen und dein Gewissen, deinen inneren Menschen reinigen von den Lügen oder von den alttestamentlichen Gesetzmäßigkeiten. Da gehören wir einfach nicht mehr dazu. Das Gefühl der Verdammnis, ja, ich bin ja doch nicht so und Gott wird mir dann irgendwie was einschenken, das ist eine große Lüge. Er ist dein Papa und er liebt dich. Ja, der schenkt dir nicht irgendwas Böses ein. Er lässt nicht etwas Böses auf dich kommen, was dir schaden würde als Strafe. Sicherlich gibt es auf dieser Erde böse Dinge, die uns umgeben, aber das ist nicht von Gott geschickt. Da ist ein anderer zuständig dafür. Aber wenn du weißt, dass du nicht mehr unter der Sünde steckst, dann hat er eigentlich kein Recht mehr. Menschen, die glauben, dass sie Sünder sind, geben dem Teufel ein legales Recht, sie zu pisacken. Das Sünderdasein ist vorbei, wenn du wirklich in Jesus Christus bist, durch den Glauben. Gut, und der Heilige Geist ist eben der Chef in der Gesetzmäßigkeit des Geistes des Lebens in Christus. Er lenkt das Ganze, er macht in deinem Herzen sauber, er gibt dir Einsicht und Weisheit, wenn du ihn darum bittest. Das Leben in Christus ist ein Leben in Gerechtigkeit, in Gnade, im Glauben und in Liebe. Nicht unter Gesetz und Gebot und Vorschriften und Angst vor Strafe und so. Das ist nicht mehr unser Anteil, wenn wir in Christus Jesus sind, weil wir haben seine Gerechtigkeit angezogen. Und ich glaube, jeder stimmt mir zu, wenn ich sage, Jesus war vollkommen gerecht, er hat nicht gesündigt, es war keine Sünde auch nicht in ihm, weil er nicht von Adam abstammte, sondern Gott war sein Papa. Und deshalb ist er vollkommen gerecht und genau diese Gerechtigkeit hat er uns geschenkt, die haben wir richtig gehend angezogen, wie einen Mantel, wie ein Kleid, sagt die Bibel. Und das ist gut. Und das ist gut und das ist das, was uns dann auch verändert. Ja, wenn ein Mensch Christ wird, dann ist er noch unverändert, er hat Jesus angezogen. Und wenn man ihm dann Gebote aufgibt, dann wird er es nicht schaffen und dann fällt er wieder zurück. Wenn man ihm aber die Liebe Gottes nahe bringt und die Rechtfertigung aus Glauben, dann wird der Heilige Geist anfangen, ihn von innen heraus zu verändern. Und er wird die Dinge, die er vorher getan hat, die man sündig bezeichnet, einfach nicht mehr wollen. Er wird es selber erkennen, das ist nicht gut. Und so wäre es gedacht im Neuen Bund. 100% gerecht durch Jesus aus Glauben und nicht aus unseren Werken. Und deshalb können wir auch von seiner Herrlichkeit uns nähren. Wir sind umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, sagt Römer 3, 24. Und deshalb kann seine Herrlichkeit uns einfach auch begleiten, uns umgeben und uns helfen, Probleme zu lösen, gesegnet zu werden. Und das ist eine ganz feine Sache. Wir haben ja schon oft gesagt, was in Römer 5, 19 steht, dass wir die Stellung von Gerechten bekommen haben, dass wir nicht mehr die Stellung des Sünders sind. Und das ist genau das Gleiche eigentlich, aber halt anders ausgedrückt. Unsere Stellung in Christus ist halt einfach das A und O. Und denk nicht, ich weiß nicht mehr und ich sage euch immer das Gleiche. Ich sage es nur deshalb immer wieder und so oft, damit es sich noch viel besser verankert und Frucht bringt. Ich kenne die Schliche des Teufels, wie er versucht, den Menschen diese Dinge auszureden und er dich erinnert an Predigten von anderen ehemaligen Pastoren, die mehr die Verdammniskeule geschwungen haben, als die Gnade gepredigt haben. Die kommen dann immer wieder noch in die Gedanken. Und deshalb muss man sich bewusst und klar immer wieder davon abgrenzen und schauen, was hat Jesus getan? Um was geht es im Neuen Testament? Und eine Trennung ziehen zwischen Alten Bund und Neuen Bund, Altes Testament, Neues Testament. Du kannst im Alten Testament viele Verheißungen finden, die auf das Neue hindeuten, dann ist es gut. Aber wenn du das Alte Testament nimmst und suchst, was du gerade noch tun musst und welche Gebote du halten musst, dann bist du einfach auf dem Holzweg. Die Bibel ist voll von Schriftstellen, die uns verheißen sind, die für die Zeit geschrieben sind, für die Zeit des Neuen Bundes, in die jetzige Zeit, wo dann viele wieder sagen, ja, das wird irgendwann. Nein, jetzt ist die Zeit. Ja, durch Abraham heißt es, sollen alle Nationen gesegnet werden. Und die, die glauben, sind Abrahams Same, Abrahams Nachkommenschaft und auch Verheißung erben. Ja, wann soll man es denn dann noch erben, wenn nicht jetzt? Jetzt ist die Zeit, wo wir Erben sind, des Segens. Und dieser Segen ist einfach da, den hat Abraham nicht wieder mitgenommen, als er starb. Er hat ihn weiter vererbt, von einem zum nächsten bis zu Jesus. Und durch Jesus ist es auch an uns weiter vererbt. Und das ist eine tolle, gute Nachricht. Und dieses Erbe wird freigesetzt, wenn wir in Christus Jesus leben. Wenn wir praktisch unter dieser Gesetzmäßigkeit leben, da kommt das Erbe, da kommt der Segen, da kommt all das Gute zum Tragen für uns. Und der Paulus sagt einmal, die ganzen Verheißungen, die es gibt, in Jesus, in Christus, ist da ein Amen gesprochen. Ein Ja und ein Amen, 2. Korinther 1,20. Ein Ja und ein Amen für die ganzen guten, herrlichen Verheißungen. In Jesus, drum in Christus, drum diese Gesetzmäßigkeit in Christus Jesus. Und das ist das, was wirkt. Und das ist aber jetzt für uns, gerade am Anfang, bis das einmal ein bisschen sitzt, ist ein bisschen ein Glaubenskampf. Ich habe es ja schon gesagt, der Feind versucht, das zu rauben oder zu eliminieren mit anderen Lehren oder Gedankengängen, die dem widersprechen. Aber bleib dabei. Es ist wert. Du wirst den Kampf des Glaubens gewinnen, wenn du auf Gottes Wort stehst. Wenn du auf den Dingen des neuen Bundes stehen bleibst, wirst du zum Schluss der Sieger sein und der Feind ist unter deinen Füßen zertreten. Also pflanze immer wieder diesen Samen in dein Herz, pflege ihn durch Meditieren und halt vor allem auch den Unkrautsamen fern. Erwarte Gutes von Gott und das sollen wir tun. Und deshalb heißt auch unser Verein Gott ist gut e.V., weil wir einen guten Gott haben, einen Gott der Liebe, den Gott, wo man sagt, der liebe Gott. Viele nennen ihn der liebe Gott und erwarten aber, dass er sich straft oder dass er mit dem Stock im Himmel ist und zornig ist und keine Ahnung, was sie für komische Gedanken haben. In Wirklichkeit ist er unser himmlischer Papa und er ist weit besser als der beste irdische Papa. Und wenn du dir einen irdischen Papa vorstellst, der so richtig top ist, dann toppt unser lieber Papa im Himmel ihn noch bei Weitem. Also von einem guten, liebenden Papa kann man auch Gutes erwarten, oder? Ich denke schon, und viele denken, ja, kann ich Gutes erwarten? Ich bin ja nicht so perfekt und ich bin ja nicht so gut und ja, da habe ich wieder einen Fehler gemacht und so weiter und so fort, was halt die Menschen so denken. Diejenigen, die denken, sie sind ja Sünder, da ist sowieso ganz problematisch. Aber ja, du kannst Gutes erwarten von deinem himmlischen Papa, nicht weil du so gut bist, sondern weil er so gut ist. Das ist der Unterschied. Der Fokus ist auf ihn gerichtet. Weil er so gut ist, kannst du Gutes erwarten. Nicht Leistungsdenken, weil ich so gut bin, jetzt muss er für mich was tun. Müssen tut er nämlich gar nicht. Aber er tut gerne für die, die was erwarten. Und er liebt alle Menschen. Unser himmlischer Papa liebt alle Menschen. Er hat die Menschheit geschaffen. Aber ganz besonders und vorrangig liebt er dann seine Kinder. Da ist noch mehr Unterschied. Und seine Kinder sind eben die, die Jesus als ihren Erlöser angenommen haben, die an Jesus glauben und dadurch wiedergeboren wurden, von Gott gezeugt durch das Wort des Evangeliums, schreibt uns der 1. Petrusbrief 1,23. Also sind wir wieder bei dem Punkt, unsere Position in Christus macht einen Unterschied. Wir sind nicht bloß Geschöpfe Gottes, sondern Kinder Gottes. Und wenn du selber Kinder hast, dann liebst du auch Nachbarskinder, ist klar. Im Normalfall soll es aber andere geben. Aber noch mehr liebst du deine eigenen Kinder, oder? Du bist da auch zuständig für die eigenen Kinder. Und das ist genau das, dass unser Papa für uns zuständig ist, weil er unser Papa ist. Er hat die Welt so geliebt, sagt Johannes 3,16, dass er seinen eingeborenen Sohn, deinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. So einfach hat Gott es uns eigentlich gemacht. Und das ist ja schon brutal. Also einfacher geht's fast nicht. Also aus lauter Liebe hat Gott sein Wertvollstes geopfert. Jesus, seinen einzigen Sohn. Wenn du dir das bildlich einmal vorstellst oder wenn du dich in die Lage versetzt, du müsstest deinen einzigen Sohn oder auch Tochter, ist ja egal, opfern für andere Leute, mit denen du gar nicht so groß am Hut hast, wo du gar nicht weißt, sind sie gute Leute, sind sie böse Leute. Und das ist dann schon eine happige Sache. Aber so hat er den Menschen eine Erlösungschance gegeben. Und da kannst du sehen, wie sehr Gott die Menschen liebt. In diesem Vers heißt es, wie Gott die Welt liebt. Ja gut, die Welt, aber er wollte ja nicht unbedingt die Welt, sondern er wollte die Menschen. Er wollte die Menschen erlösen. Und so hat er die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen, perfekten Jesus für sie geopfert hat. Und so einfach ist es gemacht worden von Gott her. Die Menschen haben es wirklich einfach. Glaub an das und es genügt. Aber der Mensch, der stolze Mensch, der muss da sein Ego überwinden. Der muss anerkennen, ich kann selber nie so gut werden, dass es passt. Aber das will der Mensch nicht, der Stolze. Der Stolze, der will ja selber Leistung bringen. Er will was vorweisen bei Gott, was ich Gutes getan habe und wie ich mich für dich eingesetzt habe und was weiß ich, was den Leuten einfällt. Was ich alles für die Armen getan habe und gespendet habe und ausgeschmiert habe, keinen, ist alles gut. Aber es würde nie reichen. Der Zustand, ein Sünder ist ein Sünder und da ist er mangelt der Herrlichkeit, ist verdammt in Ewigkeit, kann nicht in Gottes Herrlichkeit eingehen, weil eben er Kraft Geburt von Adam her ein Sünder ist. Deshalb braucht er diesen Tausch am Kreuz, wo Jesus seine Sündhaftigkeit trug und Jesus seine Gerechtigkeit dem Glaubenden angezogen hat, geschenkt hat. Das wollen viele stolze Leute einfach nicht akzeptieren. Okay, muss man so stehen lassen. Aber unser himmlischer Papa, der liebe Gott, der hat sich nicht verändert. Er ist noch immer der liebe Gott. Er kann, was mancher meint, ja, damals war er gerade mal so lieb und hat Jesus opfern lassen, aber jetzt schaut doch gar nicht so aus, sieht er doch mal an, wie es zugeht auf der Welt. Gott ändert sich nicht. Die Welt hat sich geändert, ja, das stimmt. Die Welt wird sich immer ändern. Aber Gott ändert sich nicht. Das heißt sogar im Jakobus 1,17, bei ihm, bei Gott, ist keine Veränderung noch eines Wechsels Schatten. Ja, also nicht einmal der Schatten von ihm verändert sich. Er bleibt, wie er ist. Er ist einfach unser liebender Papa. Und wenn ihr den ganzen Vers einmal lesen, dann sagt der Jakobus, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter. Da sehen wir wieder, wie er ist. Gute Gaben. Vollkommene Geschenke. Es kommt von ihm, von oben herab. Aus dem Himmel kommt es herab. Himmel ist eine höherwertige geistliche Region. Von da kommt es. Und es kommt zu uns herab, auf die Erde, auf die etwas niedrige geistliche Region. Und es ist notwendig, dass es herabkommt, weil die Welt im Bösen liegt und dann gibt es Probleme. Okay, also Gott hat sich nicht geändert und er wird sich auch nicht ändern. Er ist der liebe Gott, er ist der, der die Menschen liebt, er ist einfach unser Papa. Aber die meisten Menschen lieben ihn nicht. Und das ist das Problem. Sie sind Egoisten und sie lieben sich selber am meisten. So sind die Menschen leider gestrickt, aber es ist eine Folge vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Jetzt kennt der Mensch auch das Böse und kann entscheiden, was will er Gutes tun, will er Böses tun, will er mit dem Guten was erreichen und mit dem Bösen vielleicht auch was erreichen, keine Ahnung, was der Mensch alles will. Auf jeden Fall will er nicht, dass Gott der Chef ist und dass Gott es ist, von dem das alles ausgeht. Er will immer selber punkten, das ist der Mensch. Und Jesus selber sagte zum Philippus, Johannes 14,9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum, Philippus, sagst du, zeige uns den Vater? Also der Philippus, der hatte das Problem, dass er Gott sehen wollte und hat noch nicht gemerkt, dass Jesus ja ist wie Gott, dass Jesus das Abbild Gottes war, wie Gott als Mensch auf der Erde ist. Und darum hat er da ein bisschen ihn konfrontiert. Also wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und wenn du die Evangelien einmal so durchliest und schaust dir Jesus an, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, dann weißt du, wie Gott ist. Also es sind nicht zwei verschiedene Wesen. Die sind total eins. So wie Jesus, so auch der Papa. So wie unser Papa im Himmel, so auch Jesus. Jesus hat den Papa offenbart. Und Hebräer 1,3 drückt die Bibel hier auch nochmal ganz klar aus. Dann heißt es, er, Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Also Jesus strahlt Gottes Herrlichkeit aus. Jesus offenbart Gott, Jesus zeigt, wie er ist. Das heißt sogar der Abdruck seines Wesens. Ja, das ist das Bild von Gott, hat sich einfach durch Jesus offenbart. So wird es klipp und klar gezeigt. Und von diesem guten Papa, von diesem guten Gott, kann man Gutes erwarten. Das tun die meisten nicht. Die meisten, wenn sie ehrlich sind, erwarten Schlechtes von Gott. Strafe, ob jetzt persönlich oder die Welt rundherum. So viele Christen erwarten, dass der Antichrist kommt. Sie erwarten nicht das Reich Gottes, sie erwarten den Antichristen, weil sie da mal was gehört haben und gelesen haben. Nein, wir erwarten Gottes Güte. Wir erwarten sein Königreich. Wir erwarten, Jesus kommt wieder. Wir erwarten Wiederherstellung aller Dinge, wie es uns verheißen ist. Wir erwarten das Gute, wenn wir beten. Wir erwarten diese Dinge. Und diese Erwartungshaltung macht so viel aus. Weil wenn du die nicht hast, dann ist dein Glaube unterminiert mit Zweifel und mit Nichterwartung. Und das macht dein Gebetsleben schwach. Also schau dir immer wieder Jesus an, wie er ist. Dann wirst du Gott kennenlernen und wirst sein wahres Wesen erkennen, wie er wirklich ist. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 5. Da geht es um den Lahmen an der schönen Pforte. Von Geburt an war der lahm und war ein Bettler. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Aber hier sagt uns die Apostelgeschichte, er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Also dieser gute Mann wollte etwas. Er war noch nicht einmal auf Heilung aus. Er wollte eigentlich Geld oder Sachspenden erbetteln, was jetzt so ein Bettler braucht oder für die Leute, für die er bettelt. Aber er war in einer Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung hat den Glauben oder die Kraft des Geistes in Petrus aktiviert. Sagen wir mal, der Petrus hat das gesehen, der hat das gemerkt, hoppla, der will was von mir. Und dann hat er mir gesagt, ja, Gold und Silber habe ich jetzt gerade nicht dabei. Also Petrus war nicht der arme Schlucker, dass er nichts gehabt hätte. Das kann man in der Bibel auch rauslesen. Er hat nichts dabei gehabt. Und dann hat er gesagt, was ich aber habe, das gebe ich dir. Und er wusste, er hat die Kraft des Heiligen Geistes. Und er hat dieses Erlösungswerk. Er wandelt in Christus, unter der Gesetzmäßigkeit in Christus. Und das hat er ihm gegeben, hat bei der Hand gepackt, in die Höhe gezogen und so konnte der laufen, tanzen und springen. Das ist ja eine ganz heftige Sache, wenn jemand, der noch nie gelaufen ist, plötzlich auch nicht bloß langsam aufsteht und ein bisschen trainieren muss, sondern aufsteht und tanzt und springt. Gigantische Sache. Und der Mann hat es empfangen, bloß weil er Erwartungshaltung hatte. Und wir sollen uns eine gute, eine positive Erwartungshaltung antrainieren, so wie der. Also der war nicht negativ gestimmt. Oh, ich Bettler, ich muss immer da sitzen. Ach, mir gibt ja keiner was. Ach, ich Ärmster. So dieses Jammern dort auf höchstem Niveau. Und der hätte aber einen Grund gehabt zu jammern. Aber er war in der Erwartungshaltung. Und das hat den Ausschlag gegeben. Also man kann jetzt nicht sagen, na ja, Gott hat sich jetzt da einen rausgesucht von vielen und der eine hat halt jetzt Gnade bekommen und die anderen schauen mit Ofenruhe ins Gebirge oder so. Nein, es wäre für alle da. Aber er hat diese Erwartungshaltung gehabt. Da ist das zusammengetroffen, Erwartungshaltung und ein Mann, der im Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus lebt. Petrus war es in dem Fall. Und dann hat es gefunkt. Das hat die Herrlichkeit Gottes freigesetzt. Der Petrus wusste, was er hatte, was er ihm geben kann. Und der Bettler war in seinem Herzen offen, um zu empfangen. Also wenn du da Probleme hast, und ich glaube, dass das alle Christen inzwischen so haben, und negative Erfahrungen gemacht haben, enttäuscht worden sind, wo Gebete nicht erhört worden sind, Krankheiten nicht weggegangen sind, religiöse Lügen in die Köpfe gepredigt wurde, das sind alles große Hindernisse, die es heutzutage in der Christenheit gibt. Und hat alles negative Sachen, diese Empfangen, diese Erwartungshaltung eigentlich, ja, möchte nicht sagen abgetötet haben, aber zumindest unterdrückt haben. Und das müssen wir dann wieder auspacken, diese Erwartungshaltung. Und wenn du diese Schriftstellen dir gibst und Jesus anschaust und dich beschäftigst mit dem Leben in Christus, dann wird wieder ein Erwartungsglaube entstehen. Und dann werden auch wieder Gebete erhört, weil du empfängst. Und dann wird sich dein Glaube dementsprechend wieder stärken und wieder noch höher emporschwingen. Und größere Dinge wirst du empfangen und werden sichtbar werden in deinem Leben. Als Negativbeispiel aus der Bibel sind die Leute in Nazareth gewesen. Die kannten ja Jesus von klein auf, der Zimmermann, der Zimmermannbub. Was erwarten wir denn von dem? Ja, vielleicht kann er mir einen Tischlern oder einen Stuhl oder ein Hausdach machen, aber doch nicht ein Wunder oder so. Von dem erwarten wir sonst gar nichts. Da haben sie auch nicht viel bekommen, die Leute in Nazareth. Kannst du nachlesen. Ein paar Schwache wurden geheilt, mehr ging da nicht. Da war diese Erwartungshaltung nicht da. Und es ist tatsächlich oft so, wenn man jemanden persönlich so gut kennt, dann weiß man ja, das ist ja der Jesus von Nazareth, der Zimmerer, der Schreiner von nebenan. Oder ist ja egal, wenn du jetzt nimmst, was kann denn der schon? Aber dass Gott dahinter steckt, in dem Bereich Leben in Christus, das wird dann nicht mehr erkannt. Aber wir denken doch alle um, wir lernen dazu. Wir lernen eine Erwartungshaltung uns anzutrainieren, aufzubauen, damit wir auch die Dinge empfangen, die uns eigentlich alle geschenkt wurden und gehören. Und jetzt nenne ich mal eine ganze Reihe Punkte, warum du und ich, warum wir Gutes vom Papa erwarten können. Ist wichtig zu wissen, warum, dass wir eine Erwartungshaltung haben können. Also das Erste habe ich auch schon eindeutig gesagt, weil Gott unser lebender Papa ist. Und von einem lebenden Papa kann man einfach Gutes erwarten. Das Zweite ist, weil Gott allmächtig ist. Weil er nicht da sitzt und am Kopf sich kratzt und sagt, oh, das Problem kann ich nicht lösen, schaffe ich nicht, keine Chance, bin ich zu schwach dazu oder zu dumm. Nein, Gott ist allmächtig, er weiß alles, er kann alles, das ist alles kein Problem für ihn. Dann kannst du Gutes erwarten, weil Gott gerecht ist, gerecht richtet, das bedeutet, er beurteilt und handelt nach Gerechtigkeit. Und das ist wichtig für uns zu wissen, er ist nicht ungerecht. Von einem guten, gerechten Papa kannst du auch erwarten, dass er dir zum Recht verhilft, gerecht richtet, die Dinge gerecht beurteilt. Und dann ist das Nächste, weil unsere Sünden vergeben und vergessen sind durch das Blutopfer von Jesus, sind wir mit ihm versöhnt worden. Deshalb ist es ein Riesengrund dafür, eine Erwartungshaltung zu haben. Deshalb will unser Papa und kann unser Papa uns auch gerne segnen. Die Sünde ist beseitigt, das Sündenproblem. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist nicht mehr, es steht nichts mehr dazwischen, zwischen Gott und uns. Nur wenn du noch meinst, das, was dazwischen steht, wenn du meinst, da wäre noch irgendeine Sünde nicht getilgt, nicht ausgelöscht durch das Blut Jesu, dann machst du dir selber eine Blockade. Okay, Gott hat es uns nämlich so einfach gemacht. Den Job hat Jesus getan. Du brauchst eigentlich bloß nur erwarten und empfangen. Den Job mit der Sünde, das hat Jesus getan. Die Strafe lag alles auf ihn. Deshalb musste er ans Kreuz, deshalb musste er sterben. Gott hätte das nicht gebraucht. Jesus war sündlos, Jesus hatte kein Problem. Jesus hätte jederzeit auch wieder in den Himmel gehen können. Aber er musste halt einfach seine Aufgabe erfüllen, damit auch wir jederzeit in den Himmel gehen können. Jederzeit aus dem Himmel auch empfangen können. Okay, warum kann Gott uns noch segnen? Warum können wir Gutes erwarten? Weil wir den Segen von ihm schon geerbt haben, über Abraham und Jesus. Das ist die Erbschiene. Den haben wir geerbt und er will, dass der Segen auf uns kommt. Von oben herab gute Gaben, haben wir vorher gehört, und vollkommene Geschenke. Und Gott steht auch zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen. Und wenn du ihm beim Wort nimmst und zu ihm kommst und sagst, Papa, da steht geschrieben, du hast gesagt und ich stelle mich da drauf, dann wird der Papa nicht sagen, habe ich nur zum Spaß gesagt. Nein, er will es dir gerne geben. Er liebt dich doch so sehr. Er erhört unsere Gebete. Er tut Wunder und er heilt. Er ist dasselbe, wie er sich durch Jesus offenbar gemacht hat. Und ich finde in der Bibel keine Stelle, wo Jesus irgendeinen Kranken oder Notleidenden weggeschickt hat und hat gesagt, nein, dich nicht, du bist mir nicht so nach der Nase, ich habe jetzt keine Zeit mehr, überhaupt mag ich jetzt nicht mehr oder sonst was. Alle hat er geheilt. Gott steht nämlich zu seinen Kindern, er steht zu ihnen und er kümmert sich um seine Kinder. Gott steht auch zu seinem Bund, er ist treu und er hat einen Bund geschlossen mit uns über Jesus und das ist einfach die Basis. Und er will seine Kinder glücklich sehen. Das ist ein ganz toller Punkt. Gott will nicht bloß seine Kinder segnen, damit er wieder Ruhe hat, na, dann hast du halt dein Zeug so ungefähr. Nein, er will seine Kinder gesegnet sehen, weil sie dann glücklich sind. Glückliche Gotteskinder. Ist doch prima. Aber trotzdem sollen sie nicht abhängig sein vom Segen, sondern eigentlich von Gott. Der größte Segen ist die Gemeinschaft mit ihm. Die Gemeinschaft mit deinem Papa, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist ist viel mehr und wertvoller wie jeder Segen, Geld oder Materie oder sonstiges. Ist alles gut und recht. Aber das ist nicht das Wichtigste, sondern diese intime Gemeinschaft mit deinem himmlischen Papa im Gebet und wenn du seine Herrlichkeit und seine Kraft in dir spürst und seinen Frieden, das ist das Allerhöchste. Gott lehnt niemanden ab und weist auch niemanden ab. Und er hat nämlich seine Engel für uns zum Dienst abgestellt. Das ist wiederum ein Punkt, warum wir Gutes erwarten können von unserem Papa. Seine Engel sind da. Und das heißt in der Bibel, dass die Engel ausgesandt sind zum Dienst für all diejenigen, die das Heil erben oder in unserem Fall geerbt haben. Damit dieses Heil, damit dieses Segen auch zu uns kommen kann, hat der Engel ausgesandt, die uns dabei helfen und dienen. Aber du musst deinen Glauben draufsetzen, deine Erwartungshaltung, weil das ist, sage ich mal, der Benzin für die Engel. Ja, dein Glaube, dein Vertrauen, dein Gebet, das gibt den Engeln Feuer, dass sie Gas geben. Und zum letzten der Punkt, seine Gnade heißt in der Schrift, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist eine Aussage. Wann ist von Ewigkeit zu Ewigkeit? Ewigkeit zu Ewigkeit ist auch jetzt, oder? Und das ist wichtig. Seine Gnade ist nicht bloß gestern und morgen, sondern gerade jetzt, hier und da, wo du sitzt und stehst und dir gut geht oder ein Problem hast, ist ja egal. Da, wo du bist, ist die Gnade da. Sonst hätte Gott gelogen. Aber jetzt musst du zugreifen. Mit einer Erwartungshaltung zugreifen. Und nicht so, ja, jetzt erwarte ich einmal, hat sich schon was getan? Nein, noch nichts getan. Ach, dann ist es auch wieder nichts. Erwartungshaltung soll auch ewig sein. Bleib in dieser Erwartungshaltung. Dann wird es zu dir überströmen. Deine Erwartungshaltung zieht es herab. Von oben herab ziehst du diese Gebetserhörungen, ziehst du diese Segnungen zu dir. Die Erwartungshaltung ist wie ein Magnet. Es zieht das Gute zu dir. Ja, wenn du natürlich Schlechte immer erwartest, dann ziehst du immer die Schlechte zu dir. Das willst du ja nicht. Also erwarte von einem guten Gott auch gute Dinge. Von einem allmächtigen Gott auch dies, was von Verstand, von der menschlichen Sichtweise her unmöglich ist. Das erwarten wir. Halleluja. Der Psalmist im Psalm 121, kann ich mal kurz die ersten paar Verse lesen, der hatte auch eine Erwartungshaltung. Er sagte nämlich, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er wird nicht zulassen, dass mein Fuß wanke, denn der Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft, noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Also dieser Mann hatte Erwartungshaltung. Er hat seine Hilfe, seine Gebetserhörung kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja. Und genau mit dem haben wir es zu tun. Wenn du morgen einmal spazieren gehst, außer es regnet recht, dann schau dir ganz besonders Himmel und Erde an, die ganze Schöpfung. Dann siehst du die Allmächtigkeit unseres Vaters. Und dann siehst du, dass es kein Ding gibt, das ihm zu groß ist. Also trainiere dir jetzt einfach so eine Erwartungshaltung an. Wenn du gelernt hast, die letzten Wochen und Monate, in welcher Stellung du in Christus bist, wenn du das schon intus hast, diese Stellung in Christus, und dann kannst du leben in dieser Gesetzmäßigkeit und du bist du heraus aus dem Gesetz der Sünde und des Todes, dann kannst du auch was erwarten. Ja, wenn du, solange du dich als Sünder siehst und unter diesem Gesetz und du sagst, ja, das ist ja ganz normal, wenn man alt wird und krank wird und irgendwann an irgendeiner Krankheit stirbt, wie viele sagen, dann denkst du noch nach dem Gesetz der Sünde und des Todes, weil Krankheit ist eine Vorstufe vom Tod. Aber unter dem stehen wir nicht mehr. Und wir müssen uns der Badu zwingen dazu, es abzulegen und zu sehen, in was für einer Gesetzmäßigkeit wir leben. Und in Christus haben wir ewiges Leben. Ja, nicht ewigen Tod, und auch nicht die Vorstufe der Krankheit zum Tod, sondern wir haben die Vorstufe der Gesundheit zum ewigen Leben. Und das müssen wir partout festhalten und auch proklamieren, ausdrücken und bekennen und uns dann, wenn Schwierigkeiten auftauchen, ganz bewusst auf diese Seite stellen. Na, dann wird sich wirksam für uns und die Krankheit muss verschwinden oder die Armut oder sonstiges Problem. Es muss sich beugen, weil es gehört nicht zu uns. Es ist nicht unser Erbteil. Die, die von Adam sind, haben das als Erbteil. Ja, okay, aber da sind wir ja raus. Wir haben uns ja bekehrt, wir haben ja die Position gewechselt vom Sünder zum Gerechten. Darum muss auch die Gerechtigkeit ihre Frucht bringen. Also antrainieren sowas, Jesus anschauen, studieren, nicht den zornigen, strafenden Gott, den man dir vielleicht gesagt hat, nicht im Alten Testament rumkrapschen, sondern schau dir das Neue an und forme dir ein Bild eines guten Gottes in deinem Herzen. Weil wenn du ein falsches Gottesbild hast, hast du Probleme. Und diese Probleme, dieses falsche Gottesbild muss wieder ausgelöscht, ausradiert werden aus deinem Herzen. Studiere auch einmal die Apostelgeschichte wieder, das Wirken des Heiligen Geistes und wie das in der Urgemeinde da alles war. Weil Gott hat dann nicht gesagt, ja, ich mache jetzt da die erste Gemeinde, da ist einmal da richtig toll und dann mache ich 2000 Jahre nichts und dann vielleicht einmal wieder, ich weiß nicht. Nein, Gott wollte oder möchte ja immer noch, dass die Gemeinde in seiner Herrlichkeit lebt, dass die Gemeinde in seinem Segen lebt. Und das ist damals schon langsam verloren gegangen, die Menschen haben sich belügen lassen, dann haben sie eine religiöse Kirche draus gemacht, die sich dann auch noch christlich genannt hat. Und so ist die Gemeinde unterminiert worden mit falschen Lehrern und das hat ja eigentlich den Tod gebracht. Und das wollen wir nicht, da müssen wir jetzt wieder raus aus dem ganzen Ding. Gott hat seinen Plan mit der Gemeinde nicht verändert. Genauso wenig, wie er sich selber verändert hat, hat er auch den Plan nicht verändert mit der Gemeinde. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und da können wir froh sein drum. Nicht wir müssen Gemeinde bauen, sondern Jesus baut seine Gemeinde. Wir sind seine Mitarbeiter. Wir arbeiten mit ihm zusammen oder wir sind einfach mit ihm zusammen. Und das ist gut. Und wenn wir dieses Gottesbild, wie er wirklich ist, in unserem Herzen formen, dann wird auch der Glaube in unserem Herzen freigesetzt und schwingt sich hoch, sage ich mal, in ungeahnte Höhen. Und wenn immer mal die Evangelien und schau dir das an, wie Jesus die Kranken geheilt hat und liest es so, als wärst du selber dabei oder wärst du sogar mit beteiligt, vielleicht einmal als der Kranke, der geheilt worden ist, wie schön das ist, oder als der, der das aufgeschrieben hat oder als der, der vielleicht die Hand aufgelegt hat und der ist geheilt worden. Es kann nämlich sein, dass irgendwann du dran bist, dass du für andere Leute beten sollst und die gesund werden sollen. Und dann kannst du da im Gedanken schon mal ein bisschen trainieren. Es wird einmal Realität. Wenn du dich darauf vorbereitest, kannst du dann auch Kranke heilen. Und wenn du dir das vorstellst, du legst jetzt einem Kranken die Hände auf, wo der Arzt gesagt hat, na ja, 3-4 Wochen gebe ich dir noch, dann bist du weg. Und der wird aber schlagartig gesund und dem Arzt fällt die Kinnlade runter. Welche Freude und welcher Triumph das ist. Und so soll es eigentlich dauernd sein. Wir denken da einfach falsch. Es sollte eigentlich eine ganz normale Sache sein, wenn wir für die Kranken beten, dass sie gesund werden. Der Erfahrungsglaube, ja, das haben wir schon mal probiert, ist nichts draus geworden. Das ist das Gift des Ganzen. Also wenn du aber plötzlich merkst, hey, das funktioniert. Ja, vielleicht zuerst einmal bei einer Grippe ist schlagartig weggegangen, dann bist du erstens schon ermutigt und traust dir auch an größere Dinge ran. Und dann verschwindet vielleicht einmal irgendein Geschwür oder eine chronische Krankheit. Und auf letzt verschwindet der Krebs und auf letzt werden auch gar noch die Toten auferweckt. So soll es eigentlich sein. Aber wir müssen da oben drin zwischen unseren Ohren umdenken. Und wenn dieses Umdenken stattgefunden hat, dass das ins Herz übergegangen ist, dann wird es auch so sein, weil Gott nicht gelogen hat. Wenn du dir wieder mal vor Augen führst oder dich daran erinnerst, wo du schon mal Gebetserhörungen gehabt hast oder Segen von Gott empfangen hast, dann ist es gut für dich. Dann denk wieder an diese Dinge. Denk nicht an das, was nicht funktioniert hat und an das, was Schwierigkeiten gebracht hat, sondern denk einfach wieder an das, wo Gott dich gesegnet hat, wo du gebetet hast und es ist erhört worden. Denk an die Zeit, wo du dich bekehrt hast. Welche Freude das war, die Erlösung, an das musst du dich klammern. Das ist wichtig für dich, das ist ermutigend für dich persönlich. Und wenn du von anderen Menschen hörst, wie sie gesegnet wurden, was Gott für sie getan hat, dann soll ich das auch ermutigen und nicht Eifersucht hervorkommen, ah, bei dem hat er es getan, bei mir nicht oder so. Nein, der Gedankengang muss so sein, Gott hat es bei ihm gemacht, dann macht es auch bei mir. Also nicht eifersüchtig sein, es wäre fleischlich. Fleischliche Eifersucht ist nicht gut. Dann brauchst du Veränderung. Also entwickle ein gutes, ein richtiges Vaterbild. Von einem guten Vater, von einem himmlischen Papa erwartet man Gutes. Und so ist es auch biblisch. Wenn das Vaterbild nicht ganz so passt, ist deine Erwartungshaltung wackelig. Da sind Zweifel, so unterminierte Zweifel, und das macht deinen Glauben einfach schwach. Also baue dir dieses biblische Gottesbild auf und erwarte Gutes von deinem himmlischen Papa. Okay, dann verschwinden auch Sorgen. Das ist auch noch eine Mitbegleiterscheinung. Wenn du ein Vertrauen hast zu deinem Papa, ah, da kann ich zu ihm kommen und er hilft mir und ich bete und er tut was für mich. Die Engel sind unterwegs für mich. Was hast du denn für einen Grund, dich zu sorgen? Weil Sorge ist eigentlich das, was Schlechtes erwartet. Glaube erwartet was Gutes. Die Sorge ist eigentlich ein falscher Glaube, der was Schlechtes erwartet. Also das müssen wir partout ablegen, uns wehren dagegen. Und wenn du erkennst, ja, ich lebe ja in Christus, ich bin ja eine neue Schöpfung, oder ich bin in Christus, dann kann ich auch in Christus leben. Dann gibt dir das wieder einen Aufschwung in deinem Glauben und dann wirst du auch wieder Segnungen empfangen. Und wenn es bloß das ist, dass die Sorgen dich nicht erdrücken, dann ist das schon ein Riesensegen. Also nicht das, die Million auf dem Konto ist das der große Segen. Der größere Segen ist, wenn die Sorgen nicht auf dir lasten und dich erdrücken. Ja, es gibt nämlich viele Millionäre, die können vor lauter Sorgen nicht mehr leben, weil sie Angst haben um ihre Million. Man könnte sie verlieren, man könnte sie berauben, es könnte das Geld, keine Ahnung, was für Sorgen. Oder wenn ich morgen sterbe, dann habe ich nichts mehr davon. Ach, was mache ich denn gerade noch mit diesem Geld? Sehen wir nicht, was wirklich der Segen ist. Wenn du ein Gottesbild hast, einen guten Papa siehst, dann brauchst du dich nicht sorgen, dann weißt du, auch morgen habe ich das, was ich brauche. Weil mein Papa gibt mir Gutes. Weil Papa ist für mich und er hat den morgigen Tag für mich schon vorbereitet. Das heißt, dass er die guten Werke für uns schon vorbereitet hat, damit wir in ihnen leben können. Und das ist der Segen. So sollen wir wieder werden wie Kinder, hat Jesus mir selber gesagt in Matthäus 18, Vers 3. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt oder umdenkt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also nicht, dass man nicht gerettet ist, aber wir werden die herrlichen Dinge des Reiches nicht sehen, weil die Sorgen das Wort ersticken. Wenn wir aber umdenken und werden wie Kinder, die einfach auf ihren Papa vertrauen, wenn der Papa mir das verspricht, hält er das. Wenn der Papa dabei ist, kann mir nichts passieren. So sind die kleinen Kinder. So soll man auch werden, sagt Jesus. Denn unser Gott ist ein guter Gott. Also das Böse kommt nicht von Gott, das Schlechte kommt nicht von Gott. Er schickt dir auch nichts Schlechtes, um dich zu strafen und schon gar nicht, um dich damit zu erziehen. Ja, so erzieht man nämlich nicht als liebender Papa, sondern man lehrt und leitet seine Kinder. Nur wenn es wirklich ganz hartnäckig Widerstand leisten, die Kinder, und partout nicht hören wollen, dann kann es passieren, dass es mir ein paar auf den Hintern gibt, oder? Dann ist es mal ein bisschen was, aber das ist nicht die Regel. Das ist die große Ausnahme, weil unser Papa ist viel besser als irdische Papas, hat viel mehr Möglichkeiten, uns zu erziehen, uns zu leiten, uns zu lehren. Da ist nicht notwendig in der Regel, dass er da Strafe androht oder gar Strafe ausübt. Ungläubige ja, das ist ganz was anderes. Ungläubige können jederzeit auch gestraft werden, sind nicht Kinder Gottes, sind nur Geschöpfe Gottes. Also wenn du betest, demnächst erwarte Gutes von deinem himmlischen Papa. Ein guter Gott gibt seinen Kindern Gutes. Und selbst wenn du mal was Falsches betest und mal etwas Falsches bittest, dann wird er das dir vielleicht nicht geben, aus dem Grund, weil er gut ist und weil er sagt, das kann er dir jetzt leider nicht geben, so wie du jetzt da betest, weil es würde dir eigentlich schaden. Das ist das Einzige, das man jetzt noch als Einwand bringen kann. Also manch einer könnte mit der Million nichts anfangen, weil sie würde ihm schaden. Er würde abheben, ein bisschen durchdrehen und mehr Sorgen haben als Lebensqualität. Aber die Bibel sagt, von aller Zeit in allem Genüge, das ist eh das Beste. Alle Zeit in allem Genüge ist doch prima. Und ein bisschen Vorrat ist auch gut. Das heißt da in der Schrift, reichlich Vorrat ist im Haus des Gerechten und dann passt es. Ich sage aber nicht, dass Gott nicht jemandem viel Geld anvertrauen kann für bestimmte Aufgaben. Sicherlich nicht das deshalb, dass er hier sein Leben in Saus und Braus verbringt und Dinge anstellt damit, was er tun soll. Aber wenn jemand eine bestimmte Berufung hat, um die auch ausführen zu können, ist manchmal viel Geld notwendig. Ob das jetzt im Geschäftsleben ist oder im Gemeindebau, ist ja egal. Dann wird jemand auch Gott Dinge anvertrauen, die nicht jedermann anvertraut. Aber Gott gibt Gutes. Und das heißt einmal, wer von euch den Vater um einen Fisch bittet, da wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Also wenn du jemand um was Gutes bittet, wird der Vater ihm nicht nur Schlechtes geben. Und auch umgekehrt, wenn jemand um etwas Schlechtes betet, wird er ihm auch nicht das Schlechte geben, sondern eher was Gutes. Er sagt ja auch, oder wenn er um ein Ei bete, wird er ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, Gutes geben denen, die ihn bitten? Also sehen wir, unser Papa gibt Gutes denen, die ihn bitten. Aber bitten muss man halt natürlich, ja. Das gehört dazu. Bitten aus der Stellung eines Kindes Gottes, aus der Stellung in Christus, da findest du immer ein offenes Ohr bei deinem Papa. Hinzutreten, sich Gott nahen, haben wir vor einer Zeit auch gelehrt, ist wichtig, nicht mal zwischen Tür und Angel Gebet, sondern eine Zeit des Gebets, wo du in den Bereich des Geistes immer mehr hineindringst, das gehört dazu. Ich sage aber nicht, so ein Gebet zwischen Tür und Angel, so ein Stoßgebet, dass das nie erhört wird. Im Gegenteil, sehr oft wird es erhört, aber da ist die Grundlage einfach da. Dass jemand in der Gemeinschaft mit dem Papa ist und in einer Gebetsbeziehung. Und dann funktionieren auch solche Tür- und Angelgebete ganz gut. Also erwarte Gutes von einem guten, liebenden Papa. Richte dein Vaterbild ein bisschen zurecht. Er ist nämlich gut. Er will dir gerne geben. Und jetzt machen wir einen Lobpreis. Weil wir haben einen Grund jetzt. Das heißt, einen Grund haben wir immer. Aber jetzt besonders, weil wir wissen, unser Papa ist ein guter Gott.